Willkommen zurück, Leute, bei einer weiteren Ausgabe von Stoner Frank und Frei hier auf NuWiso. Und wie angekündigt, gibt es heute so einen zweiten Teil, sozusagen eine Fortsetzung zu dem, was wir letztes Mal besprochen haben. Letztes Mal war im Zentrum vor allem Saudi-Arabien. Und heute werden wir aber da noch ein bisschen tiefer reingehen. Und da wird dann auch klarer, warum das eigentlich auch für uns von Bedeutung ist und warum es uns eigentlich nicht egal sein kann, was irgendwo in einem anderen Land passiert, sondern dass es zu tun hat mit etwas Größerem, was hier auf der Welt passiert. Und was wir heute vor allem uns mal anschauen wollen, ist diese besondere Religionsform, die in Saudi-Arabien oder aus Saudi-Arabien auch kommt. Und das ist der sogenannte Wahhabismus. Damit steigen wir mal ein, Wahhabismus. Und vielleicht muss man erstmal ausholen. Und es ist ja so, dass der Islam, der hat in Europa ja keine Tradition. Das ist ja jetzt erst ein sehr neues Phänomen, dass der Islam auch in Europa Fuß fasst. Und deswegen müssen wir uns natürlich auch mit dem Islam auseinandersetzen. Ich habe das hier auch schon getan, genau aus dem Grund. Da müssen wir mal gucken, was da ist. Und wenn man sich mit dem Islam beschäftigt, dann merkt man ja recht schnell, dass das nicht ein monolithisches Gefüge ist. Was ja auch klar ist. Aber das ist für die meisten von uns, wenn du damit nichts zu tun hast, dann versucht man die Dinge natürlich zu vereinfachen. Und da hat man eine große Schublade und da steht halt Islam drauf. Und so meint man, ist es halt. Die Wahrheit ist, es ist sehr, sehr vielfältig. Und das ist wirklich wichtig, diese Unterschiede zu sehen. Und heute wollen wir mal echt so angucken, was ist eigentlich dieser Wahhabismus? Also die Ausprägung des Islam, die jetzt im Moment so für so viel Aufsehen sorgt. Und das ist auch genau die Art von Islam, die eine Herausforderung ist, für die Welt damit umzugehen. Denn ich hau's vielleicht jetzt schon mal raus. So eine Grundidee von mir oder Grundthese in dem Zusammenhang ist, der Wahhabismus ist revolutionärer Islam. Und das ist ein Thema, was eben alle angeht. Was ist ja ganz grundsätzlich so mit den Religionen. Ich bin da selbst ein liberaler Mensch. Also ich sehe mich in so einer liberalen Tradition. Leben und leben lassen. Weißt, das ist eben seine Sache so. Und in der Religion respektiere ich das auch grundsätzlich bei allen anderen Menschen, was sie glauben. Und ich gehe nicht zu anderen Leuten und missioniere die. Das habe ich noch nie gemacht. Aber wenn wir von revolutionären Islam reden, dann ist es eben nicht eine Privatsache. Das ist nicht etwas, was privat jemand in seinem Haushalt macht und betet, sondern das ist etwas, was revolutionär ist und immer auch politisch. Das ist, um was es geht. Das könnte man natürlich grundsätzlich bei fast allen großen Religionen sagen. Ich bin auch schon darauf eingegangen, auf die Verbindung von Religion und auch politischen Interessen. Aber im Falle des Wahhabismus ist es halt noch prekärer, noch auffälliger. Und deswegen ist das ein wichtiges Thema. Und sich das mal genau anzuschauen, mit was haben wir es überhaupt zu tun? So. Und was ist überhaupt, um zu verstehen, was passiert da eigentlich? Was geht eigentlich in den Köpfen ab von Leuten, die dann in Verbrechen involviert sind, die wir dann so als islamistischer Terror dann bezeichnen? Was ist da eigentlich los? Ich meine, welche Motivation steht da überhaupt dahinter? Klar, wir sehen, da ist so eine Ablehnung gegenüber dem Westen, aber ich meine, gut, das ist erstmal banal. Ja? Deswegen ist es noch keine Erklärung für diesen harten Kampf, für dieses sich aufopfern, was da manche Leute auch machen. Deswegen ist es ein wichtiges Thema, Wahhabismus. Und ihr werdet sehen, dass dann das Gesamtbild, wenn wir dann verstanden haben, was Saudi-Arabien ist und Wahhabismus ist, dann werden wir zum Schluss dann auch nochmal diese geostrategische, geopolitische Perspektive aufnehmen und sehen, was das eben für die Welt vielleicht auch für Bedeutung hat. Also Wahhabismus. Es geht zurück und steckt schon im Namen drin auf einen arabischen Gelehrten, der aus Saudi-Arabien kam. Das war ein gewisser Ibn al-Wahhab. Wahhab, daher kommt Wahhabismus. Und das ist schon eine ganze Ecke her, dass der gelebt hat. Das war im 18. Jahrhundert. Also im 18. Jahrhundert hat er gelebt und gelehrt. Und die Lehre von Ibn Wahhab ist ein ganz klarer Monotheismus. Monotheismus. Monotheismus heißt, es gibt nur einen Gott. Okay, das klingt erstmal banal. Aber was beim Wahhabismus so ist, es ist wirklich ausschließlich ein geistiger Monotheismus. Und was der Wahhabismus alles ablehnt, das ist jegliche Art von weltlicher Religionsausübung. Heiligenverehrung beispielsweise, es wird absolut abgelehnt. Pilgerstätten, Grabmale von islamischen Heiligen oder sowas, diese Dinge werden abgelehnt. Das ist was aus dem Sinne von den Lehren von Wahhab, ist das alles eine Art von Idol-Worship, also sowas wie Götzenanbetung. Und das ist natürlich schon traditionell in diesen monotheistischen Religionen, das steht ja schon im Alten Testament schon drin, in den 10 Geboten, du sollst dir kein Bildnis von Gott machen. Und das zieht sich wie so ein roter Faden da durch, bis auch in den Islam rein, eben dieses Bilderverbot. Das ist der Grund, warum grundsätzlich schon mal im Islam es keine Bilder gibt in Moscheen, sondern wenn da nur Kalligrafie, also Schriftkunst, schöne Schriftzeichen, aber keine Bilder. Das ist absolut verpönt. Ein Bild, eine Statue, das ist was dort nicht geht. Sondern, und beim Wahhabismus ist es halt noch extremer, eine reine Vergeistigung. Es gibt also nur so etwas Abstraktes. Und die weltlichen Dinge, die werden eher äußerst kritisch gesehen. Ne? Und diese Idee, die hat auch nicht dieser Ibn Wahab neu erfunden. Er selber bezieht sich auf ältere Lehrer. Und ich habe es selber schon gesagt, du kannst im Grunde um dieses Grundmuster kannst du bis zurückverfolgen ins Alte Testament rein. Ja? Und das ist aus meiner Sicht, ganz ehrlich, ist das schon problematisch, weil es eben eine Abkehr ist auch von der Welt. Und ihr wisst, ich bin selber, sehe mich als Humanisten, sehe den Menschen und die Welt im Mittelpunkt. Und das ist so eine religiöse Spielart, die auch keineswegs nur auf den Islam irgendwie reduziert ist, die eben diese weltlichen Dinge ablehnt. Und in letzter Konsequenz sogar das Weltliche eigentlich als ein Hindernis sieht auf dem Weg zur rein spirituellen Vergeistigung, Monotheismus, steht das vielleicht sogar im Wege. Das ist so ein Grundmuster. Und dieses Grundmuster, das taucht mehr in Religionen auf und es ist mir immer suspekt. Sag ich euch ganz ehrlich, es ist mir immer suspekt, weil ich eben für die Welt da stehe und für das Leben und das menschliche Leben. Und da steht man immer so ein bisschen in Opposition dazu. Und das gibt es, wie gesagt, in mehreren Religionen. Das ist also so ein Grundmuster, was dort auftaucht. Beim Wahhabismus ist es halt wieder eine sehr extreme Form. Und aus ihrer Sicht sind sozusagen alle Leute, die nicht in diesen strengen Rahmen sich aufhalten und irgendwas anders machen, sind für die schon keine Moslems mehr. Das ist auch mal ganz, ganz wichtig zu verstehen, für mich hier wirklich elementar wichtig. Der Wahhabismus ist revolutionärer Islam. Der möchte vor allem den Islam verändern. Das ist ganz wichtig zu verstehen, weil wir Europäer, und das ist klar, es liegt in der Natur der Sache, man ist immer so, wir sehen es aus unserer Sicht. Wir sehen es aus eurozentrischer Sicht. Und dann sehen wir natürlich, wow, der Islam, und da gibt es Terror gegen uns und Terror jetzt auch in Europa und so weiter. Und wir sehen es als Angriff auf uns, das ist schon richtig. Aber was wir nicht erkennen, ist, dass es in erster Linie für diese Wahhabiten darum geht, den Islam selbst zu verändern. Das heißt, das Ziel von wahhabitischer Agitation und vom wahhabitischen Wirken ist im Islam selbst. Und so überrascht es auch nicht, dass die meisten Opfer, die es von dem, was wir islamischen Terror nennen, die meisten Opfer sind Moslems. Keine Frage, und zwar mit großem Abstand. Ich glaube, bei uns sorgt das für Aufsehen, wenn in der westlichen Welt Terrorattentate kommen, zu Recht sorgen die für Aufsehen. Aber es ist kein Vergleich zu den Dingen, die zum Teil in den islamischen Ländern passieren. Also auch das Ausmaß an Terror, das Ausmaß an Krieg, an Gewalt, an Zerstörung ist viel, viel, viel größer. Und da muss man nicht nur Syrien herbei zitieren, wo es natürlich augenscheinlich am krassesten ist, sondern es ist echt in mehreren Ländern so. Und im Grunde kannst du sagen, überall wo diese wahhabitische Schule, wo die sich breit macht, kommen am Ende diese Zerstörungen raus. Das geht wirklich von Nordwestafrika, Länder wie Mali zum Beispiel. Ja. Das geht bis hin nach Asien, tief in den Süden von Afrika rein. Boko Haram zum Beispiel. Wir nennen es dann so einfach Terrororganisationen. Einfach, weil wir auch gar nicht genau wissen, was es ist. Es ist auch so, weil wir nicht mehr wissen, sagen wir mal, Terrororganisationen, Boko Haram. Aber was ist das überhaupt? Sehr interessant auch Boko Haram, das hier am Rande, das heißt wortwörtlich, heißt es, glaube ich, sowas wie, frei übersetzt, heißt sowas wie, Bücher sind Sünde. Das ist, was das heißt, Boko Haram. Also Bücher sind schlecht, Bücher sind Sünde. Ich meine, das sagt schon viel aus, finde ich. Das zeigt schon viel, in welche Richtung es geht. Was auch in sich eigentlich ein gewisser Widerspruch ist, weil gleichzeitig ist natürlich der Islam eine Buchreligion, eine Schriftreligion. Es geht nur ums Buch. Aber es geht eben nur um dieses Buch. Und alle anderen Bücher sind aus Sicht von diesen Leuten Sünde. Da gab es auch mal historisch so ein Beispiel dafür, das geht schon weit zurück, als man noch Bibliotheken hatte, so aus der antiken Welt, die da noch existiert haben. Ich habe euch ja erzählt, wie der Islam entstanden ist. Es war im Grunde genommen, vereinfacht gesagt, kannst du sagen, der Islam hat den Deckel drauf gemacht auf die Antike. Und da gab es eben noch diese antiken Büchereien, zum Teil noch Alexander, so Reste und so weiter. Und wann auch immer dann islamische Eroberungen dort stattgefunden haben, hat man auch diese Sachen alle niedergemacht. Und haben eben auch gefragt, was machen wir mit den Büchern? Naja, und also entweder lernen diese Bücher was konform ist mit der Lehre des Islam, dann sind sie überflüssig, weil dann haben wir schon den Koran. Oder sie lernen was anders, dann sind sie erst recht des Teufels. Also so oder so alle weg. Gell? Das ist so diese Mentalität, die da ist. Also auch da, jetzt aus unserer abendländischen, europäischen Sicht, wo wir auch so Dinge entwickelt haben, also unsere abendländischen Philosophien, Humanismus und so weiter, erscheint es natürlich zutiefst irritierender. Aber das ist mit was wir hier sozusagen zu tun haben. Ja, und wichtig ist eben zu erkennen, dass dieser Wahhabismus im Islam selbst am Wirken ist. Und das sind auch keineswegs jetzt nur Informationen, die ich euch hier gebe, die irgendwie aus der westlichen Welt kommen oder von irgendwelchen Islamkritikern oder gar Leuten, die der arabischen Welt gegenüber feindselig eingestellt sind. Keineswegs. Sondern ein Großteil von dem, was ich hier euch heute erzähle, das sind auch Quellen, die in der islamischen Welt selbst sind. Ja, also es gibt in der islamischen Welt sehr wohl einen Haufen Leute, die genau diese Dinge erkennen und davor warnen. Also das sind so, was ich hier mache, ist kein Futter jetzt für Leute, die generell einfach auf alles Arabische, Islamische draufhauen. Keineswegs. Also ich bin auch ein durchaus ein Freund des Orients. Ich war schon auf mehreren Reisen in arabischen Ländern, habe da gute Erfahrungen gemacht und so. Und hier geht es nicht darum, irgendwie die alle zu bashen und zu dissen. Keineswegs. Sondern es ist eher so, gerade weil man auch eine Liebe dazu hat, erkennt man, hey, boah, was da für eine Bedrohung kommt. Ja. Und das hat schon, diesen Wahhabismus, auch die militante Form von ihm, die gibt schon relativ lang. Wie gesagt, der Ibn al-Wahhab, das war im 18. Jahrhundert, wo der gelebt hat. Und schon im 18. Jahrhundert kam es dann zu einem Deal. Wieder haben wir einen Deal. Und das ist so wichtig, weil wir haben das schon an so vielen anderen Stellen gehabt, wo Macht und Religion, oder vereinfacht gesagt, so der König und der Priester, also weltliche Herrschaft und geistige Herrschaft, wo die sich die Hand reichen, wo die ein Bündnis eingehen, um sich gegenseitig zu stützen. Die Religion legitimiert die Herrschaft und die Herrschaft wiederum schützt die Religion. Wir machen einen Deal miteinander. Das haben wir schon ein paar Mal gesehen. Aus meiner Sicht, ganz ehrlich, sieht man so diesen Mechanismus selbst bei der Himmelscheibe von Nebra, wo schon darum geht, so, dass es gleichzeitig, wie Religionen entstehen, entsteht Militarisierung, entsteht so eine Pyramidenherrschaftsstruktur. Da können wir das schon sehen. Aber wir haben es auch gesehen, wenn ihr euch erinnert, in der Sendung, die ich gemacht habe, zur Erfindung des Christentums. Da ist auch ein klassischer Deal gelaufen, wo damals die Flavier, die flavischen Feldherren, römische Feldherren dort in Palästina waren und die ganzen jüdischen Tempel und Heiligtümer zerstört haben. Und wo es dann dazu der Szene kam mit dem Flavius, ihr erinnert euch, die da eigentlich bis zum letzten Mann kämpfen wollten und sich dann alle gegenseitig umgelegt haben, bis dann nur noch Flavius und Josephus und andere übrig waren und dann gesagt haben, wir machen es jetzt doch anders. Ihr erinnert euch, da hat man auch einen Deal gemacht. Das ist genau das Gleiche. Es gab also immer wieder so dieses Herrschaft und Religion, die gehen zusammen. Das ist so eine Symbiose, kannst du schon fast sagen. Und deswegen ist auch, deswegen beschäftige ich mich auch überhaupt viel mit dem Thema und präsentiere das hier jetzt in mehreren Folgen auch, weil wenn wir von Freiheit reden und wenn wir zur Freiheit wollen und Freiheit auch im Sinne von Selbstbestimmung und ein selbstbestimmtes, gesundes, harmonisches Leben in harmonischen Wechselwirkungen mit anderen Menschen und auch mit der Natur, wenn wir das anstreben, wenn wir Freiheit anstreben, dann kommen wir an der Religion nicht vorbei. Das ist das Ding, ja, also weil die eben Hand in Hand gehen. Ja. Deswegen ist es hier auch öfter Thema. Und ja, hier jetzt die Story mit dem Wahhabismus, das ist auch so ein klassisches Beispiel dafür, wie so ein Deal abläuft. Das war im 18. Jahrhundert. Da war eben dieser Gelehrte, der Wahhab, der eine neue Lehre bringt und das sich auch rasant verbreitet. Das hat auch ein gewisses Charisma gehabt, zweifellos. Und der hat dann einen Deal gemacht mit einer der wichtigen Familien, die es dort gab. Heute würden wir wahrscheinlich so den Begriff Warlords vielleicht nehmen. Ne? Ich meine, da gab es mehrere Clans und Sippen, die zum Teil miteinander konnten, zum Teil wieder gegeneinander waren. Es war im Grunde ein permanentes Ringen um Einfluss, um Stammesgebiete ausbauen und so weiter. Und ja, da kam es eben zu diesem historisch bedeutsamen Deal. Das war, ich habe es mal aufgeschrieben, wann war es genau? 1744, 46. Vielleicht weiß man es auch nicht aufs Jahr genau. Also ich habe diese beiden Zahlen, 1744 und 46. Da kam es zu einem Deal zwischen dem Al-Wahhab und dem Haus Saud. Die haben zusammen einen Deal gemacht. Zu der Zeit schon. Das ist jetzt 200 Jahre her. Haben die schon diesen, 300, ja, 1740, fast schon 300, 52 ungefähr, 32, egal. Und die haben sich die Hand gereicht. Und der Deal war eben, der Wahhab wird das Haus Saud unterstützen in seiner politischen Mission. Und die Mission war Herrschaft sichern, überhaupt erstmal eine Herrschaft überhaupt etablieren. Und tatsächlich war es so, dann hat sich eben der erste saudische Staat sozusagen gegründet. Das ist nicht das Ganze, was wir heute Saudi-Arabien nennen, aber so ein erster saudischer Staat, ein Staat, wo die Familie Saud geherrscht hat. Und die Familie Wahhab hat eben dort die Legitimation dieser Familie Saud gegeben. Und umgekehrt hat die Familie Saud wiederum denen gesagt, wir protegieren euch und wir werden dafür sorgen, dass da, wo wir herrschen, eure Lehre gelehrt wird. Eine Win-Win-Situation für beide. Das sind diese Deals. So ist es gelaufen. Und dieses Bündnis, dieser Pakt, der vor 230 Jahren oder sowas geschlossen wurde, der gilt heute immer noch. Und heute immer noch sind die Familie Saud, habe ich ja letztes Mal ausgeführt, die eine absolute Herrschaft haben, totale Herrschaft dort. Die sind, sie sagen so nicht, aber sie sind im Grunde irgendwie wie zu ganz antiken Zeiten wie so Gottkönige. Also sie sind dort in totaler Herrschaft, absolute Monarchie nennt man das. Und die Nachfahren von diesem Al-Wahhab, die gibt es auch noch. Die heißen heute ein bisschen anders, die haben einen anderen Namen, aber es ist immer noch dieselbe Familie. Und die sind auch nach wie vor heute in den wichtigsten Rängen, was so halt religiöse Auslegungen geht und was ist richtig und was ist falsch in diesen ganzen komplizierten Gesetzen. Was ist gottgefällig, was nicht? Das kannst du als einfacher Mann gar nicht mehr wissen. Sondern da gibt es dann eben diese Schriftgelehrten, die es dann alles auslegen und die dann da zusammenarbeiten. Und so kommt es, dieses Bündnis hält heute immer noch, und so kommt es, dass das eben dort so Geschichten laufen, dass du wegen Häresie, wegen Gotteslästerung, das können ganz banale Dinge sein, die du da falsch gemacht hast, dass es da zu drakonischen Strafen kommt, mit öffentlichen Auspeitschen, Steinigungen bis zu Enthauptungen und so weiter. Das geht zusammen. Das ist so ähnlich, wie es bei uns in der frühen Neuzeit war, in Zeiten der Hexenverfolgung. Da war es auch so. Es war ja nicht die Kirche, die Leute verbrannt hat. Nee, die Kirche macht sich da die Hände nicht schmutzig. Die haben nur sozusagen das Set gegeben und dann bei das Gesetz gegeben und die Interpretation des Gesetzes. Die haben bestimmt, was ist Gotteslästerung, was nicht. Was ist Häresie, was nicht. Das haben halt die Kirchen bestimmt. Den Job ausgeführt haben dann weltliche Gerichte. Der Scharfrichter, das war nie ein Mönch. Nie hat ein Mönch irgendwie jemanden das Schwert erhoben oder den Scheiter auf dem angezündet. Das haben dann weltliche Gerichte gemacht. Im Grunde genommen geht die gleiche, also auch das zeigt diese Symbiose. Und genauso funktioniert das heute auch in Saudi-Arabien. Die stützen sich gegenseitig. Die stützen sich gegenseitig. Und dieser Extremismus, der in der wahhabitischen, ja, und ich nenne es Ideologie. Für mich ist das eine Ideologie. Dieser Extremismus, auch eben alles zu zerstören, was nicht in dieses kalte, abstrakte, monotheistische Weltbild passt, das hat auch schon Tradition. Es war im 19. Jahrhundert, wir müssen uns da zurückerinnern, im 19. Jahrhundert, da war Saudi-Arabien, gab es so noch nicht, sondern das war im Grunde unter osmanischer Herrschaft. Also gerade auch die wichtigen Städte Medina, Mekka, das war unter osmanischer Herrschaft. Osmanisches Reich, das ist das, was eigentlich so Türkei ist, Istanbul als Zentrum. Und das hat diesen ganzen Raum dort dominiert. Und auch über Jahrhunderte eigentlich relativ stabil gehalten. Das war halt die Ordnung, das war die Obrigkeit. Und die haben eben auch dafür gesorgt, dass halt die Pilgerfahrten nach Mekka und so weiter, dass das halt alles läuft. Ja. Und als aber diese Wahhabi-Religion immer stärker wurde, da kam es damals schon zu Auseinandersetzungen mit diesem Osmanischen Reich. Und diese Wahhabiten, die sind damals auch schon so weit gegangen. Einmal, und damals hatten die noch nicht diesen Staat, wie gesagt, die haben sich da so aus der Wüste dann formiert und haben dann so Überfälle gestartet. Und zu einer Zeit haben sie dann tatsächlich sind so stark geworden, dass sie Mekka und Medina erobert haben. Die beiden wichtigsten Städte im Islam. Und das ging so weit, dass deren Ideen waren, tatsächlich selbst das Grabmal von Mohammed zu zerstören. Das komplett einzustampfen. Und die Idee war sogar, selbst die Knochen, die man da findet, zu pulverisieren und zu verteilen. Was natürlich jetzt für ganz, ganz viele Moslems unvorstellbar ist. Also Leute, die dorthin pilgern und die dort beten und mit Frömmigkeit, weißt du, so das dorthin bringen. Und Wahhabiten wollten es zerstören. Da fragt man sich, warum eigentlich? Es ist ja Wahnsinn so. Ich meine, wie geht das? Und es waren tatsächlich osmanische Soldaten, türkische Soldaten, die dann sozusagen die heiligen Stätten des Islam verteidigt haben gegen diese Wahhabiten. Und wenn die nicht gewesen wären, dann hätte man wahrscheinlich mehr von diesen Orten komplett zerstört. Und das ist echt interessant, wenn man das so verfolgt. Weil wenn man dann konsequent drüber nachdenkt, wir haben uns schon mit Islam beschäftigt, dann kommt man ja immer wieder auch auf die Kaaba zu sprechen. Auf die Kaaba in Mekka und dann die Pilgerfahrt zur Kaaba und das Umrunden der Kaaba. Und jetzt könnte man ja so aus der Ferne doch sagen, ja, aber das ist doch auch schon eine Art von Idol-Worship, oder? Also wenn man da diese Kaaba anbetet, das ist ja da ein Ort, ein weltlicher Ort. Und müsste der dann nicht eigentlich in letzter Konsequenz auch verschwinden? So? Und tatsächlich ist es so. Tatsächlich ist es so. Innerhalb der Wahhabiten, da gibt es, innerhalb von denen gibt es auch wieder einen extremen Flügel, die sogar das fordern. Die werden auch nicht vor der Kaaba halt machen, weil selbst das letzten Endes nur aus deren Sicht eine Idol-Worship ist, eine Götzenanbetung, die nicht reinpasst. Also das ist, nur um es mal zu zeigen, was da auf dem Spiel steht. Und wie gesagt, das ist, viele Menschen in der muslimischen Welt wissen das. In vielen Ländern wissen die das und sehen auch diese Gefahr, die da droht von den Wahhabiten, dass wenn sich das wirklich durchsetzt, dass dann auch in letzter Konsequenz dann auch hier das mit der Kaaba vielleicht auch in Gefahr ist. Ja, tatsächlich sind diese Wahhabiten eben überall, wo sie auftreten, zerstören sie Heiligtümer oder das, was ein Heiligtum sein könnte. Und sie unterscheiden da gar nicht zwischen islamischen oder anderen. Vor ein paar Jahren hat es ja für viel Aufsehen gesorgt. Ihr erinnert euch, jetzt fällt mir der Ort gerade nicht mehr ein. Das war in Afghanistan. Da gibt es einen Ort, wo so an den Berg aus den Felsen so riesig große so eine Buddha-Statue rausgemeißelt ist. Haben die zerstört. Es gab großes Aufsehen bei uns in der Welt, was ich Weltkulturerbe und wie kann man das machen? Aber es ist aus ihrer Sicht völlig konsequent, das ist Idol-Worship. Genauso machen die aber auch nicht Halt vor islamischen Heiligtümern. Da gibt es zahlreiche Bilder, ich kann euch hier mal eins gleich mal zeigen. Hier. Das hier zum Beispiel, das ist irgendwo in Nordafrika, das müsste in Mali sein. Das könnte aber auch genauso in Libyen sein, ich weiß gar nicht wo. Und es werden zahlreiche alte Moscheen, Heiligtümer werden zerstört. Überall, wo die am Herrschen sind. Weil Monotheismus und das ist Idol Worship. Und das ist wo innerhalb der islamischen Welt die Gefahr riesig ist. Dass eben diese Vielfalt, die wir in der islamischen Welt haben, die steht auf dem Spiel. Die wird angegriffen. Weil für diese Wahhabiten ist jeder, der sowas macht, der an ein Grabmal von jemandem hinpilgert, um dort zu beten, ist aus ihrer Sicht kein guter Moslem mehr. Und dann ist das Krasse, aus ihrer Ideologie heraus, wer kein guter Moslem ist, aber Moslem war, hat sozusagen den Islam verraten. Da stehst du dann noch schlechter da als jetzt du und ich, weil wir sind nur Ungläubige. Aber wir haben zumindest den Islam nicht verraten, weil wir waren nie Moslems. Wenn du nie Moslem warst, bist du halt Ungläubiger oder so. Aber am schlimmsten werden die Leute angesehen, die sozusagen den Islam verlassen. So. Und aus Sicht der Wahhabiten tut es eben ein Großteil der Moslems. Und diesen werden dort zur Zielscheibe. Wo wir schon gerade bei Afghanistan waren, Afghanistan ist das vielleicht krasseste Beispiel. In Afghanistan gibt es eine lange Tradition, auch so von Sufi-Schulen, von wirklich ganz verschiedener Art von, das ist eine ganz andere Art von Islam. Und Sufis ist super interessant. Auch dort, das ist nicht eine einheitliche Bewegung. Sufis, das ist auch an sich wieder extrem vielfältig. Und da gibt es bestimmt auch Gruppen, so, denen ich nicht trauen würde. Auch innerhalb der Sufi-Orden, da gibt es gewisse, so, die auf diesem messianischen Trip sind. Aber ich bin selber viel rumgereist und ich habe Sufis kennengelernt. Das sind wirklich erstaunliche Leute auch. Gerade in Afghanistan, in dieser östlichen Sufi-Tradition, Afghanistan, Indien dann auch, ja, es gibt bis Indien, da sind dieses Sufitum, das ist so ein mittels Musik, mittels Gesang eine Einheit mit Gott zu finden, mit dem Mysterium. Das ist total spannend, das ist großartig. Weißt du? Und ich habe, vielleicht kann ich das ja mal an der Stelle, kann ich euch mal eine kleine Anekdote mal einbringen. Das war, als ich in Indien war, im Süden von Indien. Ich habe euch ja mal erzählt von dem Berg Arunachala, wo ich ganz lange war. Und dort leben nicht nur Hindus. Das ist ganz interessant. Und da leben in diesem Land rund um den Berg, also so ein paar Kilometer so, dort gibt es auch ein paar islamische Dörfer, auch schon eine ganze Weile. Die sind von schon ein paar Jahrhunderte dort. Und das ist eigentlich kein Problem. Also leben dann wunderbar miteinander. Und einmal waren wir eingeladen in so ein islamisches Dorf. Und die haben dort so eine Art, ja, wir würden wahrscheinlich sagen, sowas wie ein Erntedankfest gefeiert. Ja, die haben zwar nicht so Jahreszeiten wie wir, aber trotzdem einmal im Jahr wird auch sowas gefeiert wie, also danke, dass wir halt hier, das Fruchtbarkeit, ein Fruchtbarkeitskult, wenn du willst. Und das ist super interessant. Ich meine, das ist in so einem kleinen Dorf und da haben sie so einen Baum aufgestellt. Und den Baum haben die Frauen des Dorfes haben den dauernd gewaschen und gepflegt und haben dann auch so Bänder um den Baum rumgeschnürt, so mit Tanz. Und ich habe gedacht, das gibt's ja nicht. Das ist ja wie in meiner Heimat in Bayern. Das ist nämlich auch genau das Gleiche, diese alte Geschichte von dem Maibaum aufstellen, das ist auch nichts anderes. Der Baum wird aufgestellt, Fruchtbarkeitskult, du könntest sagen ein Phallus-Symbol, die Frauen kümmern sich drum und dann wird getanzt. Und die Jugend macht es dann, die junge Generation, die jetzt dabei ist, sich so fortzupflanzen, das ist deren Job, die tanzen dann da rum und verknüpfen so Bänder. Das ist was wie so eine genetische Verknüpfung, weißt du, in so einem Dorf, so halt neu irgendwie vermischt. Das ist, was es ausdrückt. Das ist ein ganz altes Ding, so. Wie gesagt, ich bin da mitten im Süden von Indien und dann denke mir, hey, das ist genau das Gleiche, wie ich es aus Bayern kenne. Also so alt ist das schon, so von der Idee her. Naja, wie auch immer, also das haben die dort gemacht und diese ganzen Feierlichkeiten, das haben eben Sufis geleitet. Die waren jetzt auch gar nicht nur aus dem Dorf, sondern die ziehen da so durchs Land. Und es war so eine Gruppe von vier, fünf Sufis. Und das waren echt interessante Leute. Eine sehr, wie soll ich sagen, sehr weibliche Energie. Die haben alle lange Haare, muss man sagen. Ja, und das ist echt interessant so. Aber gleichzeitig haben die dann auch, die haben halt dann dort gesungen. Also so ging es eigentlich los. Erstmal stundenlang in so einem relativ kleinen Raum, in einer von den Häusern dort im Dorf, haben die gesungen. So, das waren so drei, vier. Und im Grunde nur mit einem Rhythmusinstrument, eine Trommel dabei und dann gesungen. Die ganze Zeit so islamische Mantren. Ne? Was heißt islamisch? Das ist dann im Grunde nur noch reine Phonetik. Das ist nur noch Allah, Allah, Illallah. Und so geht es die ganze Zeit. Also wenn du es dann ein paar Stunden machst, das ist nur noch Lala, Ila, das ist nur noch Phonetik. Ja? Und so schicken die sich da echt in Trance. Und das ist echt, ich war da live dabei, ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Und wie die dann, wie da die Energie da in diesem kleinen Raum immer mehr steigt, so bis dann die Typen, diese vier, fünf Sufis, bis die echt in so einem Trance-Zustand sind. Und dann haben die auch angefangen, da so diverse Fakir-Praktiken so zu zeigen, so, also mit Spießen so durch den Hals mal durch, lange Spieße so, oder auch durch den Arm, durch die Zunge durch und was weiß ich, eine Kokosnuss mit den mit Zähnen aufschlagen und so Sachen. Also so krasses Zeug, so, was ihr halt so als Fakir-Sachen kennt. Das haben die gemacht. Und glaubt mir, Leute, das war keine Show. Die haben das jetzt nicht gemacht, um irgendwie Geld einzuspielen. Das war ja kein Publikum, es waren ja nur die paar Leute in dem Dorf, alles ganz einfache Leute und wir waren drei Westler oder so, waren dort, hatten die Ehre sozusagen da dabei zu wohnen. Da ging es nicht um Geld, es war keine Show oder sowas, sonst war echt. Ja, also wer das nicht glaubt, Das ist so. Du kannst diese Trance-Zustände erreichen. Also das wäre an sich schon super interessant. Aber das haben die da eben gemacht. Da. Und ey, weißt du, das war ein großartiges Erlebnis. Das war ein großartiges Erlebnis. Es hat noch, ich muss die Anekdote noch weiterführen, was echt so stark ist. Als es dann vorbei war, diese ganze Festivität, das war auch, glaube ich, einer der wenigen Augenblicke in dem ganzen Jahr in Indien, also auf dieser Reise war ich ein Jahr, wo ich Fleisch gegessen habe. Weil die haben dann auch zur Feier des Tages eben auch ein Lamm geschlachtet und da gab es dann auch, alle Leute haben das dann gegessen gemeinsam. Ja. Und da, ja, wenn du das gereicht wirst, lädst du es nicht ab. Das ist mal grundsätzlich, wenn ich auf Reisen bin, weißt du, so ist es halt. Und dann bin ich da eingeladen, freue mich und es ist eine Ehre. Und war auch okay, hat auch gut getan. So. Und als dann diese ganze Feier vorbei war, bin ich nochmal zu dem Ältesten von diesen Sufis hin. Und ich konnte mit ihm nicht reden, der hat kein Englisch, nichts. Also, aber hab dem halt so zu verstehen gegeben, dass es für mich eine Ehre war und Dankeschön, dass wir da sein durften. Und ja, wir gehen jetzt. Und da hat er uns nochmal so einen kleinen Sufi-Abschied verpasst. Das war auch richtig, richtig interessant. Der hatte noch so viel, der war noch so voller Energie. Durch dieses Chanten, obwohl es schon Stunden her war. Zwischendurch hat er schon geraucht und alles, also so Bidis geraucht und Zeug. Eigentlich war schon, die Feier war vorbei. Und der hat aber immer noch so viel Energie. Da hat er dann so über meinen Körper gestrichen, so, aber ohne den Körper zu berühren. Also nur so ganz leicht mit den Händen hier und über hier in der Mitte, wo die Chakren sind. Und es war wirklich, ich erzähle euch gerne mit, es war echt so krass. Wenn er da so rüberfährt, ohne mich zu berühren, es war wie in deinem Arm, du spürst so einen Elektroschauer, so. Unglaublich angenehm, so wo der halt hingefasst hat. Dann hat er noch hier auf das Halschakra so reingeblasen. So. Und ja, das war so nochmal sozusagen von ihm ein, wie soll man sagen, also hat er uns das nochmal zugetragen, so auch als Dank von seiner Seite, also halt gegenseitige Respektbekundung. Und es war großartig und wirklich, ey, ich war da noch ein, zwei Stunden lang total energetisiert. Das war echt armer, nur von diesen zwei Minuten, wo der Sufi das da gemacht hat. Wir sind dann zurück in unsere Hütte gegangen und das war dann echt so ein Effekt an dem Abend, wir konnten keine elektrischen Geräte mehr benutzen. Schaltest ein Licht an, peff, da hat sofort eine Glühbirne raus und so. Das ist echt, gut, am nächsten Tag ging es dann wieder. Also das ist nur dazu. Ja, warum erzähle ich euch diese Geschichte? Weil es eben mir wichtig ist zu verstehen, im Islam gibt es so viele Facetten. Und da gibt es so viele interessante Schulen auch. Und gerade diese Sufi-Schulen, da geht es um Mystik. Das ist in vielen, ist es nicht weit weg von, oder es ist interessant, es ist faszinierend. Das hat nichts damit zu tun mit dem, was diese Wahhabiten lernen. Sondern im Gegenteil, dieser Wahhabismus zerstört diese Schulen, wo auch immer er sie trifft. Es ist egal, ob das in Pakistan ist, in Afghanistan oder natürlich, vorher hatten wir schon sowas wie Mali, dort sind es wieder andere Kulturen. Mali ist es Westafrika, ist völlig anders als Indien oder so, aber auch dort gibt es eben Islam in einer kulturell lokalen Prägung, also auch mit afrikanischen Einflüssen und so. Und wo auch immer diese Wahhabiten auf der Welt sind, wollen sie das zerstören und rauben diese Kultur aus. Und Afghanistan, wo er diese Dschihadi-Krieg, den wir jetzt so in der Moderne sehen, eigentlich ja begonnen hat, also die moderne Variante, das ist komplett weg. Es gibt keine Sufis mehr in Afghanistan. Das ist übrigens auch, was vielleicht bei manchen von uns angekommen ist, als die Taliban dort die Herrschaft hatten. Taliban ist auch nur eine wahhabitische Gruppe, also so heißen sie halt in Pakistan. Die sind alle aus Saudi-Arabien finanziert. Und als die Taliban dort ihren Gottesstaat ausgerufen haben, das ist auch bei uns angekommen, dass es dort Musikverbot gibt, Tanzverbot. Ja Leute, da ging es nicht darum, dass irgendwelche Diskotheken geschlossen werden, die hatten sie vorher auch nicht. Da geht es darum, um die Sufis. Sufis, das ist verboten, das ist was ausgemerzt wurde. Und das ist tragisch, weil ich meine, da gibt es so viele, so eine lange Tradition, auch künstlerisch interessant. Da gibt es mit die großartigen Musiker und Sänger da in dieser ganzen Sufi-Kultur. Und das ist alles aus Afghanistan schon verbannt. Das gibt es halt einfach nicht mehr. Die Leute mussten fliehen so nach Indien. Dort lebt es noch, aber das ist eben auch wo das Ziel von diesen Wahhabiten. Überall, wo der Islam ist, den Islam gleichzuschalten. Das ist es. Das ist eine Gleichschaltung auf dieses monotheistische, kalte Weltbild. Ja, jetzt gehen wir nochmal zurück ins 19. Jahrhundert. Als die Wahhabiten eben diesen Deal gemacht haben, zwischen den Wahhab und dem Saud, da gab es damals auch schon eine größere Schutzmacht, die da auch dahinter stand. Und die auch diese seitdem auch mitspielt in dem Deal. Und das sind die Engländer. Ja, das ist wirklich von Anfang an steht das da. Wir haben hier mal ein Bild eben aus dem 19. Jahrhundert. Und wir sehen hier englische Soldaten und wir sehen eben Araber. Das geht dann bis hin zu der ganzen Geschichte von, von Lawrence von Arabien. Vielleicht ist es auch nicht mehr 19, vielleicht ist es in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, es könnte auch schon sein. Und für die Engländer war das ein Mittel, was sie in ihrem geostrategischen Feldzug gebraucht haben. Um das jetzt zu verstehen, um was es da eigentlich geht, möchte ich erstmal kurz ausholen, was ist überhaupt Geostrategie? Es geht hier um einen Begriff, der gerade aus der englischen Welt kommt, der ist the Great Game. The Great Game. Und das ist ein Begriff, den hat Arthur Connolly geprägt. Das war ein Oberst aus dem 19. Jahrhundert. Das ist noch nicht mal die offizielle englische Armee, sondern man muss es eigentlich so nennen, eine private Armee von der East India Company. Die haben ihre eigenen Armeen gehabt, die aber dann schon offiziell englisch waren, aber eigentlich sind es Privatarmeen. Versteht ihr? Und dieser Arthur Connolly war einer von denen. Und der hat im 19. Jahrhundert den Begriff geprägt, The Great Game. Und bekannt geworden ist es dann in dem Roman Kim von Rudyard Kipling. Großartiger Schriftsteller. Und das Buch Kim, da taucht es auch auf an prominenter Stelle. Es geht auch thematisch um dieses Ding, The Great Game. Und was war damals das große Spiel? Das große Spiel war grundsätzlich, so haben sie es damals genannt, die Auseinandersetzung zwischen England und Russland. Im Grunde genommen zwischen Seemacht und Kontinent. Das ist es. Das ist, um was es dort geht. Seemacht und Kontinent. Und das ist das große Spiel. Und da ging es um letzten Endes, die Engländer hatten halt das Interesse, ihre wichtigen Kolonien in Asien, in allererster Linie geht es um Indien. Weil Indien war schon immer das reichste Land der Welt. Und das war die Schatzkammer letzten Endes für das ganze britische Imperium, das zu kontrollieren. Und die Strategie dahinter ist, du kannst es kontrollieren, wenn du den Kontinent selber immer in Spaltung hältst. Und im 19. Jahrhundert hat man halt als Hauptgegner in diesem großen Spiel Russland gesehen, weil das halt dieses große Land war. Und so gab es dann eben an mehreren Stellen immer russisch-englische Auseinandersetzungen. Und das hat man das Great Game genannt. Hier zum Beispiel so eine Karikatur ist auch 19. Jahrhundert hier, aus Afghanistan. Das ist ein afghanischer Emir und auf der einen Seite ist halt der russische Bär und auf der anderen Seite der Löwe als Symbol für England. Auch natürlich hochinteressant, wieso haben die Engländer eigentlich einen Löwen als Symbol? Das ist diese alte Venetien-Connection und so weiter. Und die es eben zu zerreißen droht. Das ist eine Metapher dafür, was eigentlich dieses Great Game ist. In der modernen Variante benutzt man auch gerne den Begriff The Great Chess Game, das große Schachspiel. Das ist ein Begriff, den hat der Spigeniew Brzezinski geprägt. Auch so einer von denen, die dieses große Spiel halt spielen. Der hat es ja auch, glaube ich, im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise, Maidan und so weiter erwähnt, wo er gesagt hat, auf dem großen Schachspiel ist die Ukraine eine wichtige Figur. Sie ist vielleicht nicht die Dame, aber sie ist auch kein Bauer, sondern sie ist eine wichtige Figur. So hat er es da erklärt. Das ist dieselbe Tradition. Dieselbe Tradition. Es geht also darum, letzten Endes für die Seemacht, die möchte halt, dass die Landmacht nicht vereint ist. Was hat das jetzt mit Saudi-Arabien zu tun? Nun, der Gegner damals, den England damals ausgemacht hat, war das Osmanische Reich. Weil das Osmanische Reich, wenn du das anschaust, das hat eben strategisch auch so eine wichtige Bedeutung. Das ist genau diese Verbindung zwischen Europa und dem Orient. Das ist, dort war das Osmanische Reich und hat seinen Einfluss geltend gemacht. Und das Osmanische Reich hat man war für die Engländer ein Rivale über längere Zeit. Und interessanterweise, ich meine, es war auch für die Russen Rival. Also die Dinge sind natürlich kompliziert. So, das Osmanische Reich hat mit den Russen auch genauso Probleme gehabt. Aber es ging eben darum, hier diese strategisch wichtigen Raum, den die Osmanen kontrollieren, das eben zu schwächen. Und das Ganze ist dann kulminiert mit der Zeit des Ersten Weltkriegs, wo eben das Osmanische Reich Teil war der Achsenmächte, also in Allianz oder in Waffenbruderschaft eben mit vor allem Deutschland und Österreich. War eben Osmanisches Reich auch dabei. Und um das aufzuspalten, das war das Ziel von den Engländern. Um das zu schwächen, dann gibt es auch größere strategische Hintergrund. Damals ging es schon auf mit dem Öl. Da war schon klar, der arabische Welt ist, wo das Öl ist. Und dass man die Herrschaft der Osmanen bricht, damit das Öl dann nicht in die Achsenmächte läuft, sondern damit das dann in die Seemacht läuft. Also war damals schon das Osmanische Reich einfach so ein Gegenspieler. Und so ist es dann gekommen, dass in der Zeit des Ersten Weltkriegs, wir kennen es alle, Lawrence von Arabien, da gibt es doch diese tollen Filme. Also der Held, der da so gut ist, aber die Wahrheit ist eine ganz andere. Ich meine, die Story ist einigermaßen stimmt. Aber was ist passiert? Dieser Lawrence, das war ein englischer Agent, dem sein Ziel war, die Osmanen zu schwächen. Und wie hat er das erreicht? Indem er eben den mit den arabischen Stämmen und Sippen, indem er denen halt gesagt hat, lass uns Krieg machen gegen die Afghanen, gegen die Osmanen. Und wenn wir dann die Osmanen aus dem Land getrieben haben, gemeinsam mit englischer Hilfe, ja, dann danach könnt ihr dann selbst bestimmen. Dann könnt ihr euer arabische, was weiß ich, könnt das dann aufbauen, wie ihr wollt. Und es war natürlich gelogen, weil zum selben Zeitpunkt gab es schon dieses berühmte Sykes-Picot-Abkommen zwischen dem britischen und dem französischen Außenministern, die da schon abgecheckt haben, die schon diese Gegend aufgebaut haben in Einflusssphären. Englische Einflusssphäre, das war dann das, was dann Ägypten, Suezkanal und so, französische Einflusssphären, ja. Und die haben sich schon aufgeteilt. Und da war schon gar nicht der Plan, dass da jetzt irgendwie die Leute in Palästina oder was heute Jordanien ist und so weiter, dass die dort ihr Land bekommen. Das war von vornherein klar, dass es nicht so sein wird. Deswegen der große Lawrence von Arabien, der so als edle Figur gefeiert wird, war im Grunde genommen, hat die Leute dort verarscht. Ja, also muss man ganz klar sagen. So. Aber das war eben diese Idee. Und um das Osmanische Reich zu schwächen, hat eben die Engländer in ihrer, ja, in dieser perfiden imperialen Strategie, haben sie dort versucht, solche Gruppen zu stärken, wie eben Wahhabiten, wie eben diese Familie Saud, um die als Gegner gegen das Osmanische Reich zu schicken. Und es hat auch funktioniert. Es hat auch funktioniert. Und wie gesagt, im Norden hat man dann so seine eigenen Einflussgebiete gehabt, aber im Süden der arabischen Halbinsel hat man dann eben dann mit Saudi-Arabien diesen Deal gemacht und so ist dann auch, wann war es, 30er Jahre ist dann Saudi-Arabien auch gegründet worden, so als das, was wir heute noch sehen, als dieses Königreich. Das heißt, es gab eben nicht nur einen Deal zwischen den Wahhab und der Familie Saud, sondern es gab dann auch einen Deal von dem Wahhabi-Saudis mit England. Und der ist auch schon ganz alt. Das läuft eben schon, es geht zurück ins 19. Jahrhundert. Und nach dem Zweiten Weltkrieg dann hat diese Allianzen hat dann eben Amerika geerbt. Weil USA ist tatsächlich der direkte Nachfolger von diesem britischen Seeimperium. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist sozusagen, hat man das weitergereicht. Und so ist dann eben diese spezielle Allianz entstanden, die bis zum heutigen Tag anhält zwischen den USA und Saudi-Arabien. Diese Connection, die ist bis heute da. Also es ist Das ist Geostrategie. Das ist der Grund, warum England oder eben auch USA diese Wahhabiten unterstützt haben. Und das ist bis zur heutigen Zeit so. Denn wenn wir gucken, was im Syrienkrieg passiert ist, dann wissen Leute, die sich damit beschäftigen, jetzt so viele Belege, so. Offiziell wird es immer abgestritten, aber es, de facto ist es so, dass natürlich die USA diese extremistischen und wirklich hardcore extremistischen Leute unterstützt. ISIS unterstützt finanziell mit Waffen, Ausbildung, militärische Beratung bis hin zu Informationen, Aufklärung, weißt du, den Gegner, also in dem Fall Syrien, die Assad-Armee ausspionieren und so weiter. All das, die unterstützen die. Wo man sich mal fragt, wieso? Ich meine, wieso unterstützt du die Leute, die offensichtlich am extremistischsten sind und eigentlich auch gegen uns vom Weltbild her sind? Aber das ist der Grund, warum. Das ist so eine alte Allianz. Und wie wir es letztes Mal schon angesprochen haben, geht es eben auch um Petrodollar. Das ist ein größeres Herrschaftssystem, was Weltdominanz hat. Ja? Und das ist der Grund, warum die da diese Special Alliance haben. Ja? Jetzt ist es natürlich so, das muss man auch sagen, aus Sicht des Hauses Saud haben sie natürlich einen Deal mit dem Teufel gemacht. Ja? Das sage ich jetzt mal so metaphorisch. Ja? Denn es gibt innerhalb der Wahhabiten natürlich immer auch Leute, und es gab es damals schon, die dem Haus Saud vorwerfen, und zwar völlig zu Recht vorwerfen, ey, ihr könnt doch unmöglich hier Führer sein von uns ehrlichen, reinen Moslems, wenn ihr einen Lebensstil prägt, der absolut unislamisch ist, der damit nichts zu tun hat. Und das ist natürlich so. Und tatsächlich gab es zu allen Zeiten auch innerhalb der Wahhabiten eben Leute, die da richtig, die eine Bedrohung waren für das Königshaus. Das muss man auch mal verstehen. Der Islam, der hatte den Grundgedanken der Umma, Die Umma ist die Gemeinschaft aller Gläubigen. Und da gibt es keine Stände. Wenn die dort in Mekka in der Hadsch sind, dann haben die alles Gleiche an. Es ist egal, ob du reich bist oder arm. Da gibt es keinen König. In der Umma gibt es keinen König. Das ist so die Grundidee vom Islam. Ist eigentlich, ja, wir sind alle eins, weißt du? Aber offensichtlich passt es nicht mit dieser Staatsform Saudi-Arabien zusammen. Absolute Monarchie und so. Es geht eigentlich gar nicht zusammen. Und tatsächlich ist es so, dass die Saudis eben so ein Ritt auf der Rasierklinge waren. Zum einen sind sie eben eng verbunden mit diesen Dschihadi-Gruppen, finanzieren die, buttern dort Kohle rein. Und auf der anderen Seite ist das aber auch die Bedrohung. Es ist die ganze Zeit wie so ein Damoklesschwert über denen. Ne? Wir erinnern uns, als Osama bin Laden, als ich den Namen das erste Mal gehört habe, das war lange vor 9/11, das war Mitte der 90er, da war das so, dass diese Gruppen waren für Saudi-Arabien gefährlich. Die wollten es ist revolutionärer Islam, die wollten es in Saudi-Arabien auch machen, die wollten das Königshaus überwerfen. Und das ist auch schon länger so. Wir alle meinen ja, dass dieser ganze Dschihadi-Terror eigentlich so mit angefangen hat dann in Afghanistan, nicht wahr? Damals noch 80er Jahre, Sowjets besetzen Afghanistan, Engländer und Amerikaner denken sich, was machen wir dagegen? Ah, wir bringen dort hier die alte Connection wieder ins Spiel so. Und unterstützen einen guerillamäßigen Dschihadi-Kampf gegen den bösen Teufel Sowjetunion. Und es hat wunderbar funktioniert. Ja? Aber da meinen wir, das wäre der Anfang von diesem modernen Phänomen. Es ist aber gar nicht so. Was viele bei uns gar nicht wissen, ist 1979. Eine Story von 1979. Die große Geiselnahme in Mekka. Das ist da mal. Das ist hier ein Bild im Hintergrund von Mekka 1979. Da hat ein Kommando von 500 Extremisten, es ist also nicht wenig, 500 schwerst bewaffnete Extremisten, haben in Mekka alle in Geiselhaft genommen. Die haben sozusagen die heilige Stätte dort erobert. Ja. Angeführt wurden sie von diesem Mann hier. Das ist halt auch mal, ich meine, echt, die Bilder, wenn man den anschaut, die haben schon immer so ein Feuer auch in den Augen. So. Wow. Da steckt eine Menge drin. Also auch, das ist schon durchaus faszinierend, aber eben gleichzeitig auch Faszination auf das Irrationale. Weißt du, wie gut man mit den Leuten handeln kann. Weißt du? Naja, wie auch immer. Der war der Anführer dieses Kommandos. Hinter dem steht dann auch eben so wahhabitische Gelehrte, die ihn dazu angestiftet haben. Und mit 500 Mann haben die Mekka besetzt und haben eben gefordert, hier saudisches Königshaus muss verschwinden und ein Gottesstaat nach ihrem Vorbild kreieren. Obwohl ja die Saudis selber sagen, wir haben doch schon den wahhabitischen Gottesstaat. Aber es ist eben offensichtlich mit dieser Saudi-Familie, die sind da in einem Widerspruch zur Realität. Und die haben damals diese Moscheen, die große Moschee gestürmt. Und das ging wochenlang. Wochenlang hatten die Geiseln dort gehalten und es war nur mit extremstem Aufwand, militärischen Aufwand, wurde es niedergeschlagen. Ich weiß nicht, wie viele Leute da bei dieser Auseinandersetzung in den nächsten Wochen dann ums Leben gekommen sind, aber weißt du, diese 500 schwer Bewaffneten, die haben sich da unterirdisch auch verbarrikadiert. Die konnten man eine Weile aushalten. Da gibt es ja auch direkt unter der großen Moschee ist eine die heilige Quelle. Das, wie heißt es gleich nochmal, Samsa, die Samsa-Quelle mit dem heiligen Wasser und so, da konnten die auch aushalten, also die haben sich da verbarrikadiert, unterirdisch gibt es ganz viele Strukturen, viele Räume und man musste da Raum für Raum erkämpfen unter hohen Verlusten bei der saudischen Armee. Das ist 1979 passiert, ein absoluter Schocker. Das haben wir aber hier im Westen gar nicht mitbekommen, naja, das ist ja in deren Land, aber die Saudis waren geschockt und deswegen haben die Saudis dann auch mit ihren amerikanischen Partnern wiederum hat man überlegt, ihr seid doch die Schutzmacht, ihr müsst uns da helfen. Und das ist, da hat man dann, es ist auch genial eben in der Strategie, ein genialer Schachzug, indem man dann diese Dschihadi-Front in Afghanistan aufgemacht hat. Man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Zum einen hatte man den Sowjets hier was an Hals gehetzt, was sie nicht mehr losgeworden sind. Und was vielleicht sogar letztens dieses Sowjetreich zum Erliegen gebracht hat, vielleicht war es ja der Afghanistan-Krieg. Und zum anderen hat natürlich die Saudis waren froh, hey, da kriegen wir diese Leute außer Landes. Geben wir denen ein anderes Ziel. Schicken wir die dort in den Krieg, dann haben wir nichts mehr damit zu tun. Im Moment, glaube ich, ist für die Saudis auch, da ist die Sorge groß, dass das nicht mehr lange Bestand hält. Weil auch die Geschichte mit dem Petrodollar, die ist auch am Wanken. Das wird auch nicht mehr lange so gut gehen. Ne? Aber wichtig hier, 1979 hat das Ganze angefangen. Ne? Ja, wenn wir jetzt uns nochmal geostrategisch hier diese besondere Verbindung anschauen, dann kommen wir auch zu Ereignissen wie beispielsweise 9/11. Auch dort ist es so komisch. Ich habe ja letztes Mal schon erzählt, so all diese komischen Zwischenfälle, Ereignisse, bis hin zur Entführung von Staatsmännern aus anderen Ländern wie dem Hariri, was die Saudis so alle gebracht haben. Aber was eigentlich ja mit das Größte ist, wo sie bisher durchgekommen sind, das sind die Verwicklungen von Saudis in 9/11. Und ey, okay. Es ist klar, so wie dieses offizielle Narrativ ist, so Osama und seine 19 Räuber geschenkt, das wissen wir. Aber was klar ist, ist, dass Saudi-Arabien in diesem Gesamtkonstrukt 9/11, wie auch immer es genau gelaufen sein mag, seine Finger sehr wohl drin hatte. Ja, das ist keine Frage. Und da gibt es auch diesen amerikanischen Bericht, diesen Kongressbericht, wo dann die Hälfte geschwärzt ist, weil da geht es die ganze Zeit um Saudi-Arabien. Und wieder so. Wir müssen sie ihn durchgehen lassen, weil sie sind eben geostrategisch so enorm, enorm wichtige Partner. Ja. Aber wenn man dann all diese Sachen anschaut, da frage ich mich, ob da nicht noch ein anderes Band ist, was hier die verbindet miteinander. Ist es jetzt wirklich nur dieses reine Geld machen und einen pragmatischen Deal halten? Oder ist nicht auch noch ein anderes Band, was die zusammenfügt? Und jetzt möchte ich mal auf das hier eingehen. Das ist ein Buch von Michael Lüders. Michael Lüders ist deutscher Islamforscher, Orientologe, weiß ich, auf jeden Fall einer der größten Kenner der islamischen Welt, die wir aktuell haben, so jetzt im Öffentlichen. Also ich meine, es wird vielleicht Leute geben, die noch mehr Informationen haben, aber von dem, was wir Journalisten und Publizisten haben, ist Michael Lüders wahrscheinlich der meisten Ahnung davon hat. Das ist ein echt sehr guter Mann, kann ich nur empfehlen. So. Und der hat letztens auch, das ist noch nicht so lange her, im November ist das rausgekommen, ein Gespräch gehabt mit Jung und Naiv. Kennt ihr auch. Und wirklich empfehlenswert, kann ich euch nur sagen. Schaut euch das mal an. Der Lüders kann vieles von dem, was ich hier sage, noch viel besser erklären. Also, weißt du, der hat echt diesen Überblick auch. Guter Mann. So. Und der hat jetzt ein Buch geschrieben, ist ganz aktuell, ist letztes Jahr rausgekommen, im Herbst. Und das heißt Armageddon im Orient, wie die Saudi-Connection den Iran ins Visier nimmt. Und was ich so richtig interessant finde, bei dem Gespräch hier von Lüders bei Jung und Naiv, da habe ich das Gefühl, es gibt so zwei, dreimal in dem Gespräch, habe ich das Gefühl, er bringt uns jetzt echt an die Grenze, an so einen Punkt, aber an dem Punkt geht er nicht mehr weiter. Und ich weiß nicht, an was es liegt, ob er das selber noch nicht recherchiert hat, Oder ob das eben der Punkt ist, wo er sagt, naja, da will ich halt einfach nicht drüber reden öffentlich. Überlasse ich euch. Wir hier wagen das mal. Also weil das ich ist auch kein, nicht im geringsten ein Bashen. Der Lüder ist ein super Mann. Aber der hat halt wahrscheinlich auch mehr zu verlieren. Ich weiß jetzt nicht, welche Titel, oder vielleicht auch wieder jobmäßig und so. Also, gewisse Dinge kannst du halt nicht sagen. Oder es ist halt schwierig, das heute in Deutschland zu sagen. Oder in der westlichen Welt. Also auf gewisse Themen noch einzugehen. Und ja, wir können uns halt diese Freiheit nehmen. Und um was es geht, ist, das ist ziemlich heikel. Ihr seht schon, wie ich da um Worte auch ringen, wie ich das am besten rüberbringe. Aber es geht um diese Saudi-Connection. Was ist die Saudi-Connection? Die Saudi-Connection, die bei 9/11 war, die Saudi-Connection, die schon hier im 19. Jahrhundert war, die Connection von Saudi zu England, die Connection von Saudi zu Amerika. Aber was noch entscheidend ist, ist auch die Connection von Saudi mit Israel. Auch das ist etwas, was ich mich schon lange immer gewundert habe. So, diese ganzen Dschihadis, nie haben die irgendwie Israel angegriffen oder so. Ich meine, in Israel gab es jede Menge Terror, aber der kommt von Palästinensern. Das ist eine eigene Sache. Da gibt es vielleicht Verbindungen hin, aber Palästinenser-Terror, das, wenn die da so sich hochgesprengt haben oder so, dann ist das ein bisschen eine andere Geschichte. Aber diese Dschihadis, die von Westafrika bis weit nach Asien überall hier für Zerstörungen sorgen, für denen ist es kein Stress mit Israel. Zwischen Saudi-Arabien und Israel, die haben zwar jahrzehntelang keine diplomatischen Beziehungen und offiziell ist man Todfeind, aber es gab nie Probleme miteinander. In großen Fragen waren die sich immer einig. Anfang der 90er, Golfkrieg gegen Kuwait, kein Problem, Saudi-Arabien war dabei. Das war eben, wo dann so ist, Osama und seine Leute dann auch sehr unzufrieden waren mit Saudi-Arabien. Das ist Könighaus verrät den Islam, bla. Die hatten immer eine Connection. Und welche Connection ist denn das bitte eigentlich? Und jetzt sage ich euch, es gibt so ein paar Informationen und die kann man schwer beweisen. Und deswegen gebe ich euch die, man muss vorsichtig damit umgehen, weil wir können es nicht beweisen. Aber es sind wichtige Dinge, wenn die so stimmen, dann wird auf einmal alles klar. Und jetzt kommt jetzt auch ins Spiel Dinge, die ich ja auch schon vorher gesprochen habe. Erinnert ihr euch an die Sendung, die wir gemacht haben zum Thema messianische Endzeitsekten? Die Dönme, die Sabbatäer, die Frankisten. Jetzt passt auf. Es gibt Leute, und das kommt aus der islamischen Welt selbst, versteht ihr? Das sind jetzt keine Informationen, die jetzt da irgendwo oder irgendwo, sondern das sind echt ernstzunehmende Forschungen auch. Es gibt Leute, die sagen, dass das Haus, sowohl das Haus Saud als auch das Haus Wahhab, dass die eigentlich aus dieser Dönme-Kultur kommen, dieser Dönme-Bewegung. Und ihr erinnert euch, die Dönme, das sind sozusagen Sabbatäer, Frankisten, die sich aber dann zum Islam konvertiert haben. Um dann aber selber weiterhin ihre eigene. Und das sind eben keine Juden mehr. Man muss das so unterscheiden, weil viele Leute würden es reinfallen. Jetzt geht es gegen die Juden. Nein, geht es keineswegs. Sondern das habe ich ja versucht klarzumachen, diese Sabbatäer und Frankisten sind keine Juden. Sondern sie bekämpfen das Judentum. Genauso wie die Wahhabiten den Islam bekämpfen. Das sind dieselben Muster. Und auch da wird schon deutlich, die agieren irgendwie in selben Mustern. Und es gibt jetzt eben jedenfalls einen Haufen Leute, die das ernst, also es gibt ernstzunehmende Hinweise darauf. Ich nenne es mal Indizien, nicht Beweise. Weil du kannst natürlich auch nicht ohne weiteres diese ganzen Familiengeschichten von den Sauds beweisen, die Sachen werden alle verschlossen. So. Da gibt es eigene Konternarrative, die dann, was weiß ich, der Haus Saud, ja, das sind direkte Nachfahren vom Propheten, das ist natürlich alles konstruiert. Man kann diese Dinge nicht wirklich beweisen, aber es gibt einige Leute, ernstzunehmende Leute, auch in der islamischen Welt, die sagen, dass das Haus Saud, das Haus Wahhab, dass sie diese Connection haben. Dass das die eigentliche Saudi-Connection ist. Eine Saudi-Connection rein zu diesen messianischen Gruppen. Und es gibt immer wieder Hinweise drauf und ganz am Anfang oder letzte Woche am Anfang haben wir über diese Khashoggi-Geschichte gesprochen. Und der Adnan Khashoggi, also der große Waffenhändler, der Onkel von dem, der letztes Jahr hier gebonesawed wurde, der Adnan Khashoggi hat er selbst gesagt, in der Öffentlichkeit gesagt, und das könnt ihr sogar selbst auf Wikipedia, zumindest auf der englischen kann man das nachlesen, dass er selbst gesagt hat, sein Großvater war jüdisch und kam aus der Türkei. Das hat der Khashoggi gesagt. Ich meine, wenn ich das höre, dann, klar, ist es kein Beweis, aber der Verdacht ist natürlich groß. Von was reden hier wir eigentlich? Reden wir von diesen Dönme-Gruppen? Ist das, wo sein Großvater herkam? Und ist das auch der Grund, warum er dann eben in Saudi-Arabien so super erfolgreich sein konnte? Weil eben seine Familie gute Beziehungen hat zu anderen sehr einflussreichen Familien, die vielleicht dem gleichen Glauben hinterherhängen? Ich weiß, Leute, das ist richtig heißer Stuff. Wir können es nicht beweisen. Aber es ist mehr als nur ein Verdacht. Und dann, wenn man das versteht, dann sieht man da wirklich diese Connection so. Und ich glaube, oder es ist eben interessant, ich weiß nicht, aber wie weit Michael Lüders das auch sieht. Weil ich meine, schon mal der Titel von dem Buch, zieht euch das mal rein, er nennt es Armageddon im Orient. Armageddon im Orient. Armageddon, den Begriff kennt ihr, oder? Das ist ein Begriff aus der Johannesapokalypse. Armageddon, eigentlich Harmageddon, das ist das Schlachtfeld der letzten großen Schlacht, bevor eben dann, je nach Glaubensrichtung, der Messias, der Christus oder der Mahdi wiederkommen. Armageddon ist die letzte große Schlacht. Der Lüders nennt sein Buch schon Armageddon, er stößt sich sozusagen mit der Schnauze drauf. Guck mal, das ist ein Begriff aus diesem apokalyptischen Denken heraus. Das sind genau die Leute, vor denen ich auch mal versucht zu warnen, weil das sind Leute, die wollen sozusagen diese Welt entflammen. Die wollen Armageddon setzen. Und interessant ist auch, was er hier, wo ist das Armageddon? Im Orient. Es geht kein, er schreibt nicht Armageddon in Syrien oder in Libyen, sondern er schreibt im Orient. Das heißt, es geht wirklich, also er sieht es, oder schätze ich mal, dass er das auch weiß, dass es dort Gruppen gibt, die den Orient entflammen wollen. Die wollen es anzünden, um sozusagen diese letzte Schlacht herbeizuführen. In der Hoffnung, dass dann der Messias kommt und alle rettet. Ja, also ich glaube nicht, dass da irgendwas kommt. Aber was mir Sorgen macht als Mensch, das ist vor Leuten, die eine letzte große Schlacht anzünden wollen. Das ist meine Sorge. Das heißt, von was ich hier rede, es geht nicht im geringsten darum, jetzt irgendwie Moslems oder Juden zu bashen. Auch wenn, wo es um die Frankisten ging, sondern wir müssen verstehen, hier geht es um Extremisten. um eine extremistische, sehr destruktive Ideologie. Und egal, ob du jetzt Jude bist oder Muslim, wenn du dort lebst im Orient, für die einfachen Leute, die sind in Gefahr. Das ist, wohin auch unsere Aufklärung gehen sollte. So, hey, Leute, aufwachen, hier droht was. Also hier droht was. Ich sage nicht, dass es so kommen wird, weil es gibt auch Gegenbewegungen. Ne? Auch in der islamischen Welt selbst. Wie gesagt, ich bin nicht der Erste, der auf diese Dinge kommt oder so. Ich denke mir das nicht aus. Da gibt es schon Leute, die das auch sehen, ne? und auch davor warnen. Aber das ist, um was es hier geht. Hier super interessant auch dieses Bild hier. Das war von Donald Trump, sein erster Staatsbesuch. Habe ich ja gesagt, der erste Besuch von Trump ging direkt nach Saudi-Arabien. Und dann haben sie hier diesen saudischen Kriegstanz gemacht. Armageddon im Orient. Dort das ist die Gefahr, die ich sehe. Und ich habe euch ja auch erzählt von diesen Connections von Trump, wie er seinen Schwiegersohn Kushner hin zu diesen messianischen Gruppen. Das ist die Connection. Das ist die Saudi-Connection. Man muss sozusagen, wenn man das geostrategisch sieht, ein Dreieck sehen. Das ist USA, das ist Saudi-Arabien, auch Israel. Diese drei, die sind verwoben miteinander. Und die Menschen vor Ort, die sind in Gefahr. Das geht hier nicht darum, Israelis zu bashen oder Saudis zu bashen. Die Leute, die in Saudi-Arabien leben, sind Untertanen. Also ich meine, das sind Brüder wie du nicht. Versteht? Um die geht es nicht. Und es geht darum, eher das Leben von denen auch zu schützen und eben davor zu warnen vor Gruppen, die ein Armageddon kreieren wollen. Ein Armageddon. Und ich bin mir sicher, oder ich weiß es nicht genau, aber ich denke, der Lüders weiß das schon, weil sonst würde er diesen Titel nicht wählen. Ich glaube, der weiß es schon, schätze ich jetzt mal. Oder ansonsten würde ich einschätzen, ist er genau dort, wo er diese Quellen sieht. Aber dann ist es halt schwierig. Oder vielleicht ist es für ihn schwierig, über diese Dinge zu sprechen. Das ist für mich auch nicht einfach, weil eben viele dieses Wissen schnell missverstehen und dann versuchen, ihre eigene Agenda einzuplanen. Ja, aber um was es mir geht, ich sehe da eine riesengroße Gefahr, die eben kommt von Leuten, die in diesem Endzeitdenken drin ist. Und aus meiner Sicht ist es eben auch etwas, was aus dem Gleichgewicht geraten ist. Das ist gegen das Leben gerichtet und deswegen warne ich davor. Und das ist, was sich aus meiner Sicht hier so langsam aber sicher so zuspitzt auf einen Punkt der Krise, wo entweder diese Leute es schaffen, die Welt in Brand zu setzen oder wir noch rechtzeitig irgendwie ja, zu einer Art Heilung kommen oder das entschärfen können. Aber dafür ist wichtig, das überhaupt mal zu verstehen. Und wir sind in Europa immer noch so, dass wir denken, naja, Religion ist eine Privatsache. Ja klar, weil wir eben dieses liberale Weltbild haben. Ich bin da ja auch so. Ich gehe niemanden hin und sage ihm, du musst das glauben oder das darfst du nicht glauben. Aber hier geht es darum, das ist eben keine Privatsache mehr. Hier geht es um Armageddon. Es geht um eine Connection. Und der Iran, das ist dann letztens, dann, du brauchst halt, um was in Brand zu setzen, brauchst du natürlich immer einen Gegner. Das geht halt nicht ohne. Deswegen werden auch diese Gegner aufgebaut. Ähnlich lief es auch schon in anderen großen Kriegen. Du musst immer zwei musst du stark machen, damit überhaupt dann ein ordentliches Feuerchen dann kommt. Und das ist die große Gefahr. Und es spricht halt einiges dafür. Ja. Und dann, das ist eben, wie gesagt, auch innerhalb der islamischen Welt erkennen das Menschen auch und fragen sich, hey, warum kommt von den Saudi-Arabern überall der Stress? Es ist eine Zerstörung des Islams selbst. Wenn am Ende das übrig bleibt von diesem Wahhabismus, dann sind all die anderen islamischen Traditionen und Kulturen, und die gehen auch zum Teil tausend Jahre zurück, die verschwinden dann, so wie kein Sufi mehr singt in Afghanistan. Das gibt es einfach nicht mehr. Das ist weg. Gibt es noch in Indien, aber wer weiß wie lange. Das ist die Gefahr, die dahinter steht. Armageddon im Orient. Das ist ich sage nicht, dass es so kommt. Ich bin jetzt kein Schwarzmaler, keineswegs. Also ich sehe es ja eher immer positiv und bin auch Optimist. Und auch nicht naiv, sondern ich sehe schon Möglichkeiten. Weil das ist eben dieser Armageddon-Gedanke. Der kommt eben nicht von irgendeinem Gott, weil dann können wir nichts machen. Das ist, was ich immer sage. Ich bin Humanist, wir sehen es als Menschen. Es sind Menschen von uns, die an solchen Dingen arbeiten. Und dann können wir es auch ändern. Das ist nicht vorbestimmt. Das ist nicht unser Schicksal oder sowas, dass halt der große Weltenbrand entstehen muss, damit dann wir danach zu Gottes Reich kommen, was auch immer es dann sein soll. Das ist eben nicht Schicksal. Und steht nicht in den Sternen geschrieben. Und das ist nicht Gottes Wille oder sowas, ja? Sondern das sind Menschen. Das sind Menschen, die aus dem Gleichgewicht geraten sind, die auf diese extrem lebensfeindliche Ideologie kommen. Das ist was hier auf dem Spiel steht. Ja? Und Ich finde es echt, den Titel finde ich wirklich großartig gewählt, Armageddon im Orient. Ich habe das Buch nicht gelesen, sollte ich vielleicht mal machen. Aber wie gesagt, ich habe Michael Lüders intensiv darüber sprechen hören und echt richtig interessant. Aber es ist echt faszinierend, wie einer an den Punkt bringt. Und dann, ja, jetzt musst du aber die nächsten Schritte musst du noch selber machen. Und was wir machen, ist sozusagen ein bisschen eine Anleitung geben für die nächsten Schritte. Armageddon im Orient? Echt jetzt? Armageddon? Ich meine, der Begriff ist klar definiert. Ja. Das ist, was hier insgesamt auf dem Spiel steht. Und wie gesagt, das ist auch der Grund, warum eben ich auch diese Sendung gemacht habe über Sabbatäer und Frankisten, weil man erstmal das wissen muss, um überhaupt verstehen zu können, kann es sowas geben, wie eben diese Dönme-Connection. Und kann sein, dass diese Leute eben gar nicht wirklich Moslems sind. Das dann, wenn dem so ist, wie gesagt, man kann es nicht beweisen, ich halte es immer noch vorsichtig. Aber wenn dem so ist, dann geben auf einmal ganz, ganz viele Dinge Sinn. Dann kann man das große Bild erkennen und auf einmal sind die Dinge sehr wohl an ihrem Platz und sind in sich schlüssig. Und man sich vorher immer gewundert hat, ja, wieso Saudi-Arabien und Israel, die wie so Antipoden sind, eigentlich haben die nie Stress gehabt miteinander. Saudi-Arabien gibt sein Geld in unglaublichen Summen weltweit aus, um in diese Koranschulen, aber die Palästinenser sind scheißegal. Gazastreifen und so, das sind wir Europäer, die da überhaupt noch irgendwie Geld reinstecken, damit die wenigstens eine Wasserleitung haben oder sowas. Da habe ich mich immer gefragt, warum ist das so? Wenn man dann noch weiterschaut, auch hier, wenn wir schon bei den Palästinensern sind, der Gazastreifen ist wie ein Gefängnis. Und es ist nicht nur die Israelis, die es machen. Was ist denn eigentlich mit der Grenze zwischen Gaza und Ägypten? Das sind doch beides Moslems, und können die nicht aufmachen und sagen, hier machen wir hier wenigstens Handel, damit mal... Weißt du, damit die Leute im Gazastreifen eine Perspektive haben. Aber die Grenze von Gaza zu Ägypten ist genauso komplett abgeriegelt. Und das ist das ägyptische Militär. Warum? Das ägyptische Militär letztens auch nur ein Satellitenstaat ist von der Saudi-Connection. Plötzlich ergeben diese Dinge einen Sinn. Und das ist, was wir darauf achten müssen. Und das ist, warum dieses ganze Thema mir so unglaublich wichtig erscheint. Weil, also was da auf dem Spiel steht, ist riesig. Ich will es nicht dramatisieren, ich bringe jetzt auch keine schlechte Nachricht, aber wie gesagt, das sind deren Pläne. Aber ich sehe eben, sie sind nicht Gott gewollt. Das ist nicht alternativlos, sondern wir können diese Pläne auch ändern. Ich meine, Menschen können es auch anders machen. Und ich bin auch überzeugt davon, dass es geht. Denn es gibt auch Hoffnung. Das möchte ich auch mal ganz klar sagen. Es ist, wir sehen heute die islamische Welt, da sehen wir nur Chaos und wir sehen so viel Gewalt und so. Aber... Die meisten Menschen in der islamischen Welt wollen das auch nicht. Die meisten wollen genauso wie du und ich halt in Frieden leben, möchtest dein Ding machen, deine Familie irgendwie großziehen, deine Jobs machen, was weiß ich, Freizeit, noch ein bisschen Fußball gucken oder so. Das ist, was die Leute wollen. Ganz einfach, simple is life. Die wenigsten wollen in diesen Film geraten. Viele werden natürlich dort reingezogen, weil wenn du dann in einem Land aufwächst, wo um dich rum nur Chaos ist, dann... Und das Einzige, was du gehört bekommst, ist so eine Hardcore-Koranschule, wo eben auch nicht der Sufi-Style gelehrt wird oder sonst welche Schulen. Ich habe jetzt nur die Sufis ja nur betont, weil es mir sympathisch ist. Es gibt noch viel mehr. Aber sondern wo Hardcore dieser Wahhabismus gelehrt wird. Ja, wenn du da so als Kind reinwächst, dann bist du mit 20 halt dann eben so ein Dschihadi. Oder die Chance ist groß, dass du dann so brainwashed bist, dass du das machst. Aber die Wahrheit ist auch, es gibt viele, viele Leute in der islamischen und auch in der arabischen Welt, die das nicht wollen. Gerade junge Leute. Und ich hatte euch letztens ja schon von Libanon erzählt. Da ist genau das passiert. Die Leute haben dort den Krieg satt und die wollen das nicht mehr. Und es gibt viele, viele, ja, gerade junge Leute, die junge Generation, die auch diese Dinge erkennt. Was ich hier euch erzähle, diese Sachen, die kommen aus der islamischen Welt, diese Informationen. Das, wenn ihr recherchiert, da wirst du nicht so viel in Deutsch finden. Oder vielleicht schon, aber die Quellen, und grundsätzlich, das passiert in der islamischen Welt selbst. Und das macht mir Hoffnung. Dass ich sehe, da gibt es mehr und mehr Leute, die das erkennen und die sagen, hey, nein, ich möchte nicht, dass wir zum Opfer werden, dass wir alle brennen müssen für irgendeinen Gottesstaat. Wir möchten nicht dieses ständige sich gegeneinander ausspielen, Sunniten gegen Schiiten und Wahhabiten gegen alle anderen Islam. Es gibt viele Leute, die wollen das einfach nicht mehr. Und da sehe ich einen großen Hoffnungsansatz auch. Ja. Und das sind letztens auch die Leute, die es zu stärken gilt. Und letztens das, was ich hier mache, Es ist in diesem Geiste. Ich weiß jetzt natürlich, dass das, was ich hier sage, das erreicht jetzt keinen jungen Mann in Ägypten. Das ist mir schon klar. Aber dieser umgekehrt, dieser Geist von Tahrir Square, auch wo es vor ein paar Jahren den ägyptischen Frühling gab, der mittlerweile auch komplett Konterrevolution, Militär niedergemacht wurde. Und ich weiß, in diesem arabischen Frühling ist ein großes Thema, da ist auch viel manipuliert worden, weil es auch darum geht, eben ganze Länder umzuwälzen. So. Aber dort waren eben tatsächlich auch ein Haufen Leute, das waren echt nicht wenige, es waren auch Zehntausende da am Start, die eine andere Energie hatten. Und ich kann mich da an Momente erinnern, wo vom Tahrir Square echt fast wie so eine Magie rüberkam, so ein Zauber, wo du wirklich merkst, okay, hier sind Leute, die haben jetzt den richtigen Esprit, zusammenhalten und gemeinsam was aufbauen und sich eben rauslösen aus diesen Traditionen, die aus meiner Sicht ja letzten Endes nur aus einem psychischen Ungleichgewicht kommen, aus einem großen Trauma. Da ist irgendwas nicht ganz in Ordnung. Ja. Und nur so können diese extremen Weltanschauungen, Ideologien sich entwickeln. Wie es auch schon ein bisschen ausführlicher hier erwähnt habe, als ich mich mit den Sabbatären und Frankisten, als ich euch das erzählt habe. Es ist eben, für mich ist es ein Ausdruck von, ja, es ist doch irgendwie krank. Das Wort krank ist halt blöd, weil es auch immer so ein Stigma setzt, aber es ist in der Richtung. Es ist etwas, was wir heilen können, etwas, was Heilung bedürft. Und da sehe ich wirklich Hoffnung. Es gibt einen Haufen junge Leute, die danach jetzt streben. Und um die zu stützen, braucht es aber vor allem Aufklärung. Das ist wichtig. Wir müssen diese Leute, diese Dinge endlich erkennen. Und wir sind jetzt sowieso mehr in der Distanz, aber es gilt vor allem für Leute innerhalb des Islam und natürlich auch in Israel. Auch dort ist es wichtig, dass die weltlichen Israelis, die dort einfach nur leben, ist auch dort geboren, es ist halt nun mal dein Land, was willst du machen, dass die das erkennen, was hier auf dem Spiel steht für sie. Und im Zuge dessen wirken wir halt auch, also Aufklärung, das ist, was es jetzt braucht. Es geht hier mir nicht im Geringsten darum, irgendwie diese ganzen religiösen Leute zu bashen. Also ich meine, du kannst echt ein friedlicher Moslem sein, ein friedliches Leben führen. Das gab es in vielen Ländern und zu vielen Zeiten. Das ist überhaupt keine Frage. Genauso jüdische Kultur und so weiter. Aber es gibt dort innerhalb von denen, gibt es halt wirklich, die verstecken sich sozusagen auch da drin, diese extremistischen Bewegungen, die massivst destruktiv sind. Und denen es letzten Endes tatsächlich um das Leben an sich geht, was dort auf dem Spiel steht. Das ist, in dem Sinne beschäftige ich mich hier damit und ich hoffe, dass das euch auch hilft. Also mir hilft es auch, eben zu erkennen, hey, es gibt Hoffnung, da gibt es eine neue Generation und das müssen wir stärken so. Es geht nicht darum, dass wir sagen, ah, das ist alles, was da aus dem Orient kommt, ist alles nur destruktiv. Das stimmt nicht. Der Orient ist die Zielscheibe erstmal, um dann von dort aus wirklich diese Welt im Brand zu erfachen. Armageddon im Orient. Und das ist der Grund auch, warum es dort diese ganzen Kriege gibt. Es gibt sogar Leute, die sagen, es ganz bewusst werden dort schon Räume entvölkert oder die Lebensbedingungen zerstört von Menschen, um eben eine neue Weltordnung dann dort aufzubauen. Die neue Weltordnung, die man dann wieder den einfach Gestrickten erklären können, hey, es kommt das Reich Gottes und so. Das ist, was da auf dem Spiel steht. Das ist massiv am Geostrategie im Großen. Und zum Schluss habe ich hier noch eine Karikatur. Die ist ein bisschen provokant, aber hey, können wir auch machen. Ich weiß gar nicht, wo die herkommt, aber die im Grunde das nochmal alles so zusammenbringt. Ja. Wir haben hier den großen Vogelstrauß. Und der Vogelstrauß, naja, er hat als Zylinder so den Union Jack. Die Flagge von Großbritannien und dann geht es aber über hier in die Stars and Stripes. Das ist eben eine Einheit, das ist eine Entität. Historisch gesehen ist aus diesem britischen Imperium ist die USA rausgewachsen. Das ist das Gleiche so, das ist der Nachfolger. Und dieser Strauß, der brütet viele Eier aus, die zum Teil wie kontrovers aussehen. Ich meine, wir haben ja diese Hardcore-islamischen Kämpfer, Al-Qaida, ISIS, ja, Wahhabismus und auf der anderen Seite haben wir Israel. Eigentlich schaut das aus wie ein Widerspruch, als ob das gegeneinander geht. Aber auf einer anderen Ebene sieht es so aus, wie als ob die eben zusammengehören. Und der Oberbau davon, das ist das hier. Das ist, und da sind wir dann wirklich bei der Geostrategie. Die haben, und das ist wiederum, wo die Leute aber aus meiner Sicht einen riesen Irrtum begehen oder beziehungsweise selbst eben auch lebensfeindlich agieren, dass sie das zulassen, weil die brüten hier diese Eier aus in der Idee, es würde ihren Interessen irgendwie Vorteil bringen, aber es ist letztens, du züchtest dir dort neue Probleme heran. Was unvernünftig ist, und man könnte jetzt meinen, das ist so die alte Frage, sind die jetzt unvernünftig? Sind die halt nur getrieben von ihrer Gier nach Kontrolle und Ressourcen und so weiter? Oder ist es gar nicht unvernünftig, sondern es ist ganz bewusst, weil das eben vielleicht auch Leute sind, die eben derselben ja, lebensverachtenden Ideologie nachhängen, wie die Leute, die dann eben hier zerstörerische Werke vollbringen. Ne? Das ist vielleicht derselbe Geist. Das überlasse ich dann euch, wie man das bewertet. Ja. Ja, yeah, damit kommen wir zum Ende. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht. Und nochmal wirklich, weil ich weiß, es sind schwere Themen und es ist vielleicht auch nicht für jedermanns Ohr auch gemacht. Aber ich halte es für ganz, ganz wichtig, im Namen der Heilung diese Dinge zu erkennen. Und auch eben im Namen der Heilung für unsere Brüder und Schwestern, die eben auch in Israel leben und in Saudi-Arabien leben. Ich sehe immer den Menschen. Ja? Du wirst dort reingeboren, dann lebst du halt dort. Und die sind vor allem das erste Opfer. Das muss man verstehen. Der Wahhabismus, der greift den Islam an. Genauso wie diese Sabbatär und Frankisten das Judentum, das traditionelle Judentum angreifen und zerstören wollen. Genauso ist es mit dem Wahhabismus. Und auch da siehst du eben diese gleichen Muster. Und aus meiner Sicht sieht es aus, wie die gehen Hand in Hand. Und die haben ja ihr gemeinsames großes Ziel. Und dieses Ziel ist nicht in unserem Namen, das ist nicht in unserem Interesse. Und mit uns meine ich wirklich uns Menschen, egal wo auf der Welt. Ja? Uns Menschen, die wir fürs Leben stehen, die wir für unsere Kinder und nächsten Generationen einstehen. Das ist gegen uns gerichtet. Ja? Und davor sollten wir auf der Hut sein, müssen sie erstmal verstehen. So. Ja, also in diesem Sinne freut mich das wirklich von jedem von euch, der auch da die Aufmerksamkeit mitgenommen hat. Ich weiß, es ist nicht das schönste Thema, so. Aber es sind wichtige Themen und je mehr sich von uns damit beschäftigen, desto mehr, ihr wisst ja, alles ist verbunden miteinander, alle Menschen auch, und desto mehr können wir vielleicht dort diese Dinge heilen, indem wir sie mal anschauen und dann vielleicht können wir es echt loslassen. Und ich habe da viel Hoffnung, wie gesagt, ich bin da nicht der Einzige. Und es ist keineswegs naiv zu sagen, ja, das wird sich schon einrenken, weil ich sehe eben, es gibt mittlerweile mehr Leute, auch innerhalb der islamischen Welt, auch in Israel ist es genauso. Es gibt mehr Menschen, die das langsam durchdringen und sagen, hey, da habe ich keinen Bock drauf. Weißt du, ich möchte lieber so eine lebenswerte Welt haben, als diese Welt komplett zu zerstören, damit wir danach eine vielleicht besser geartete Gotteswelt haben. Ich habe meine Zweifel daran. So, das ist unsere Welt und die gilt zu erhalten so und nicht zu zerstören. Und das erkennen mehr und mehr Leute. Ja, und in diesem Sinne freut es mich für jeden, wie gesagt, der das auch an sich ranlässt. Und lasst euch da nicht unterkriegen, weil seht auch die positiven Dinge. Allein, dass wir es verstehen, dann können Dinge auch in eine bessere Richtung gehen. Und da sehe ich auch viel Potenzial zur Heilung. Weil es sind letztens nur Menschen. Da ist nichts, das ist kein göttliches Schicksal, was uns da blüht oder sowas. Das wird doch den Leuten nur erzählt. Das ist doch nur der Hebel. Letztens sind es Menschen und deren Machtinteressen, so, die für diese Dinge sorgen. Jo, in diesem Sinne, vielen Dank. Bleibt uns weiter gewogen bei Nuviso. Bleibt auch hier bei Stoner, Frank und Frei, dann würde mich freuen. Ich habe noch einen Haufen interessantes Zeug, ja, schon im Hinterkopf, so die nächsten Themen, wo es hingeht. Ist auch recht interessant, wie eins auch irgendwie zum anderen führt. Ich habe so irgendwie, glaube ich, dass mit dem Thema heute auch so ein ganzer Bereich abgeschlossen ist. Es sind echt mehrere Sendungen, nicht nur die vom letzten Mal, sondern eigentlich im Grunde mehrere, die einen großen Themenkomplex bearbeiten. Und das haben wir jetzt hinter uns und mal sehen, was da als nächstes kommt. In diesem Sinne, vielen Dank, bleibt uns gewogen und bis nächstes Mal. Tschüss.